Ja, wir haben ja eine natürliche Grenze heute. Das ist spätestens Punkt 10 Uhr. Aber wir arbeiten darauf hin. Seit 2007, 2008, seit Ausbruch der großen Krise, befindet sich die Welt, vor allem die entwickelten Ökonomien, im Krisenmodus mit wechselnden Schauplätzen, mit wechselnden Ausprägungen. Ich habe die jeweiligen Krisenhöhepunkte, zum Beispiel September 2008, aber auch den Mai 2011, als es um das Schicksal Griechenlands ging, hautnah miterlebt, sozusagen von innen, vom Börsenplatz Frankfurt. Und wir, die drinnen waren, meine Kollegen, die Beobachter, wir haben uns oft gefragt, wie können die Menschen draußen nur so ruhig ihren Kaffee trinken? Merken die eigentlich nicht, was los ist, dass es gerade zusammenbrechen könnte? Es ist nicht oder nicht alles zusammengebrochen, aber es ist für sehr viele Menschen sehr viel schwieriger geworden zu leben. Das Leben hat sich verschlechtert und auch wenn wir das hier in Deutschland nicht unbedingt spüren oder nicht mehr spüren. Bevor wir uns deshalb dran machen, auch nochmal auf die Ursachen der Krisen zu schauen, die zu beleuchten, bevor wir das Hauptproblem, die Schulden, die Verschuldung, die öffentliche und die private uns anschauen, bevor wir auch dann versuchen, Lösungen zu finden und auch Lehren daraus zu ziehen, möchte ich die anwesenden Herren fragen, von welcher Krise sprechen wir eigentlich, Herr Heise?
Ja, es gibt nicht nur eine Krise, sondern wie Sie schon sagten, eine Mehrzahl von Krisen oder eine multiple Krise. Also sicherlich haben wir, das ist der Ausgangspunkt, ich glaube, darüber sind wir uns einig, die Weltfinanzkrise, also die Krise der Finanzmärkte, die nicht so reibungslos funktionieren, wie wir das gehofft haben und uns viele vielleicht auch haben einreden wollen. Daraus folgend, da würde ich schon eine Kausalität einbauen, haben wir dann sicherlich auch sowas wie eine Staatsverschuldungs- oder Haushaltskrise. Wir haben eine Vertrauenskrise, das betrifft die Finanzmärkte, das betrifft aber eben auch das Vertrauen der Menschen in die Lösungskompetenz, zum Beispiel der Europäischen Union. Aber wir haben auch noch eine konjunkturelle Krise, also das, was manchmal, ich wundere mich da immer wieder drüber, es werden dann Wachstumsraten, also Beschäftigungs- oder Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigungsentwicklung, in diesem Fall also Wirtschaftsentwicklung von 1,5% werden als tolle konjunkturelle Aufschwünge dargestellt. Das ist natürlich eigentlich so im historischen Kontext ist das eher eine relative Stagnation. Also wir sind noch lange nicht raus aus unserer konjunkturellen Talsohle. Und auch in dem Längeren, auch vor der Weltfinanzkrise steckte zumindest Deutschland, aber auch die Europäische Union insgesamt, würde ich sagen, in einer relativen Stagnation. Also wir sind schon ziemlich lange in einer Wirtschaftskrise. Dazu kommt dann auch noch, dass insgesamt die Architektur Europas nicht so ganz ausgewogen und stabil zu sein scheint. Also wir auch noch eine Governance-Krise haben. Also ne, das könnte man fast beliebig fortführen. Ja. Also ich will es vielleicht erstmal dabei belassen. Wir haben nicht nur eine Krise, sondern wir haben eine ganze Reihe von Krisen, die auch noch miteinander zusammenhängen.
Aber haben wir eine Krise, die dem Ganzen vorausging, eine Hauptkrise, die zu allem anderen geführt hat? Herr Holt-Friedrich?
Ganz eindeutig war das der Vertrauensverlust 2007, der zu der Finanzkrise geführt hat. Und in der Finanzkrise ging ja sogar das Vertrauen von Banken untereinander verloren. Was sie normalerweise tun, sich über Nacht also aushelfen mit Liquidität, geschah da nicht mehr. Deswegen musste also mussten die Zentralbanken eingreifen, um zu verhindern, dass da Bankpleiten entstehen. Und diese Finanzkrise war das Vorspiel zu der großen Wirtschaftskrise, die im September 2008 ausbrach mit der Lehman-Pleite in den USA. Das war natürlich wieder ein enormer Einbruch im Vertrauen. Also Kreditwirtschaft ist Vertrauenswirtschaft. Kredit heißt Vertrauen. Und wenn dann plötzlich Kreditflüsse nicht mehr stattfinden, auch in die Wirtschaft hinein nicht mehr stattfinden, dann schlägt eine Finanzkrise um in eine Wirtschaftskrise. Und es gibt Analysen, Vergleich der Entwicklungen von Arbeitslosigkeit, Welthandel und Aktienkurse nach der Lehman-Pleite, also nach dem Ausbruch der Wirtschaftskrise, mit der Entwicklung in der großen Weltwirtschaftskrise nach 1929. Und da kann man sehen, in die, Barry Eichengreen zum Beispiel hat das gemacht, da kann man sehen, dass es genauso rapide bergab ging, in allen drei Kategorien, wie in der großen Weltwirtschaftskrise. Nur, dass wegen der Politik der Notenbanken der Aufschwung, also die Talsohle, viel früher erreicht worden ist. Das ist der Unterschied.
Wir haben das Wort Vertrauenskrise mehrfach gehört. Herr Höffe, Vertrauenskrise, was geht dem voraus? Wie kommt es zu einer Krise des Vertrauens?
Also Krise ist in der Philosophie zunächst mal ein neutraler Ausdruck. Das sind Zeiten, in denen sich etwas ändert und in denen etwas zur Entscheidung steht. Die Krise kann insofern auch die Sache oder die Verhältnisse, die gerade sind, zur Verbesserung bringen und vor allem zum Nachdenken, was sind denn die Faktoren, die bisher uns geleitet haben und was sind denn vielleicht die richtigen Faktoren. Und wenn man dann weitergeht zum Stichwort zur Moral. Ich würde wiederum nicht sagen, dass die Moral selber in Krise geraten ist, aber die Anerkennung der Moral. Es sind ganz elementare Dinge, über die wir uns eigentlich einig sind, die wir nur nicht anerkannt haben. Das geht mit dem los, was ich vielleicht mal die Vorstufe oder Minimalstufe der Moral nenne, nämlich das aufgeklärte Selbstinteresse. Man war nicht fähig und bereit, über längere Zeit hinwegzudenken. Es geht weiter hinaus zu den schon genannten Faktoren der Vertrauenskrise, möchte ich auch noch sagen, dann vielleicht nicht nur als Philosoph, sondern auch einfach als Zeitungsleser und Bürger. Ich habe das Vertrauen in die ökonomischen Beratungen verloren. Wir haben Tausende und Zehntausende Journalisten, die sich gerne als kritische Journalisten verstehen. Wir haben Hunderte und Tausende Beratungen von den Regierungen. Und bis auf zwei, drei, die sich jetzt im Nachhinein als Kassandras gerieren, hat auch keiner das ernsthaft gesagt. Obwohl, wie wir ja schon von unseren Kollegen gehört haben, obwohl es Krisenphänomene jetzt in dem normalen Sinne gab. Und das finde ich dann schon ein bisschen sehr bedauerlich. Und dazu kommt jetzt der größere Begriff der Moral, der Anerkennung, das, was ich die Gerechtigkeit, also den geschuldeten Moralanteil nenne. Wir haben auf Kosten der nächsten Generationen gelebt. Die Staatsverschuldung begann ja schon sehr viel früher, wenn auch nicht so stark. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit, da gab es noch so einen Juliusturm, also sozusagen Reserven und nicht zu wenig Geld. Und im Laufe der Zeit, und wir sollen auch nicht vergessen, Deutschland war nach dem Kriege völlig zerstört, hatte Millionen Flüchtlinge aufzugreifen und kam mit dem mehr oder weniger gut zu Rand. Und nachdem es im Deutschen und vielen anderen Ländern viel besser geht, bricht die Staatsverschuldung ein und erreicht dann durch die Finanzkrise, die vor allem von den USA ausgeht, dann nochmal horrende Dimensionen.
Mhm. Herr Nützenadel, was ist Ihr Krisenbegriff oder Ihre Sicht auf die Krise? In welcher Krise sind wir gerade?
Also ich bin Historiker und ich vergleiche natürlich immer die gegenwärtige Situation mit früheren Krisen. Und wir Historiker wissen nun, dass es immer schon wirtschaftliche Konjunkturen gegeben hat und auch schon wirtschaftliche Krisen gegeben hat. Aber die gegenwärtige Krise ist schon herausragend. Sie ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass sie multiple ist, sozusagen verschiedene Elemente von Krisenphänomenen in sich vereint, dass sie sozusagen den Banken- und Finanzsektor, die allgemeine wirtschaftliche Situation und eben vor allen Dingen auch die Staatsschulden mit einbezieht. Also sozusagen diese drei Ebenen, die hier zusammenkommen, das ist schon eine sehr einzigartige Situation, die allenfalls vergleichbar ist mit der Situation, die wir in der großen Depression der 30er Jahre gehabt haben. Sie ist vor allen Dingen deswegen einzigartig, weil sie so lange dauert. Sie haben es ja eben schon angesprochen, 6 Jahre befinden wir uns in dieser Krise und wir wissen eigentlich nicht, wann sie zu Ende sein wird. Auch wenn wir sie jetzt in Deutschland nicht mehr so krisenhaft wahrnehmen, weil wir sozusagen konjunkturell sogar profitieren aus der Situation. Wir haben sozusagen viele Vorteile, über die wir nachher vielleicht noch sprechen können, ist die Gesamtsituation, glaube ich, sehr, sehr fragil. Und ich glaube nicht, dass die Krise vorbei ist, sondern dass sie noch sehr lange andauern wird und dass viele strukturelle Fragen noch andauern wird. Also ich glaube, diese Situation ist schon einzigartig aus der Sicht der Historiker. Und was ich vielleicht noch mal dazu sagen möchte, ergänzend zu dem, was Herr Höffe gesagt hat, ist nicht nur eine Krise der Berater, das könnte einem vielleicht noch beruhigen, sondern es ist eine Krise überhaupt der ganzen Art und Weise, wie wir unsere Wirtschaft modellieren. Ja? Was ist eigentlich, was haben wir eigentlich noch für Rezepte? Leisten uns sozusagen Heerscharen von hoch ausgebildeten Ökonomen, die alle möglichen Modelle entwerfen, die aber keine richtigen Antworten auf diese Krise wissen. Und die Frage ist, was folgt eigentlich jetzt daraus? Denn nach der großen Depression hatten wir einen großen Umschwung in den Wirtschaftswissenschaften. Es gab einen großen Paradigmenwechsel. Und die Frage ist eigentlich, welcher Paradigmenwechsel folgt aus der gegenwärtigen Krise?
Also haben wir noch eine Krise, nämlich die Krise der ökonomischen Vermittlung und der Bildung und der Wissenschaft.
Das würde ich so sagen, ganz bestimmt.
Dann schauen wir uns nochmal die Gründe an und die möchte ich vorausstellen. 2004 sprach der Makroökonom und ehemalige Chef der amerikanischen Notenbank Ben Bernanke, der mächtigsten Notenbank der Welt, über das Ende der großen Wirtschaftskrisen. Die Welt werde mit weniger und mit schwächeren Rezessionen zu tun haben. Geldpolitiker hätten das Auf und Ab besser im Griff und könnten die Wirtschaft stabiler machen. Das war die Zeit der Great Moderation, der großen Mäßigung. Wie konnte er sich so irren, oder um es mit Minsky auszudrücken, wie kam es eigentlich zur plötzlichen Krise trotz des Booms? Herr Heise.
Wie kam es zur plötzlichen Krise? Vielleicht würde ich erst noch mal auf Herrn Nützenahle zurückkommen oder auch Herrn Nützenahle daran unterstützen, dass es tatsächlich auch eine Krise der Wirtschaftswissenschaft ist, denn es auch in dem Sinne eine Krise der Wirtschaftswissenschaft, dass sie nicht nur im Zuge der Krise oder nach der Krise nicht die richtigen Antworten gefunden hat, sondern dass sie uns auch im Vorhinein in einer Sicherheit gewogen hat, die sich dann als trügerisch herausgestellt hat.
Also auch wieder das Thema Vertrauen, das nicht mehr so vorhanden ist.
Ja, dadurch geht dann natürlich auch Vertrauen verloren, eben in die diese Krise überhaupt nicht haben kommen sehen. Ein Nobelpreisträger fragte dann ja auch daraufhin, how could they get it so wrong? Wie konnten das die Ökonomen so falsch handhaben oder wie konnten sie so falsch liegen? Sie mussten nicht so falsch liegen. Es gab durchaus warnende Stimmen oder es gab durchaus andere theoretische Einsichten, die sich aber gegen die Mainstream-Ökonomie oder gegen das herrschende theoretische Bild nicht durchsetzen konnten.
Ist das nicht immer so?
Das ist immer so, das ist zumeist so, dass es unterschiedliche Sichten gibt, das ist schon wahr. In diesem Fall ist es natürlich relativ eklatant, dass sich da eine Theorie über lange Zeiten aufgebaut und durchgesetzt hat, die eine relative Selbstregulierung der Märkte oder eine sogar starke Selbstregulierung der Märkte postuliert und wie Sie schon richtig sagten, dann in der großen Moderation, in Great Moderation, sogar kurz vor dem Ausbruch der Weltfinanzkrise tatsächlich sich noch feierte und sagte, wir haben jetzt tatsächlich den Konjunkturzyklus weitgehend im Griff. Und das hat sich ja nun als völlig falsch herausgestellt. Und tatsächlich muss die Frage dann sein, was wissenschaftlich zumindest, was kommt danach? Ich bin da nicht sehr optimistisch, dass wir da einen neuerlichen, revolutionären Wandel in der Wirtschaftswissenschaften erleben, wie wir ihn ansatzweise vielleicht in den 30er Jahren erlebt haben. Aber wie kam es jetzt vor allem zu dieser Krise? Mhm. Der Ausgangspunkt der Krise, glaube ich, ist nicht der Ausgangspunkt, sondern die Geschichte ist eine relativ lange Geschichte. Das versucht dieser Hyman Minsky, auf den Sie kurz rekurrierten, zu erklären. Langfristig baut sich da ein Vertrauen auf, das, wie gesagt, sehr schnell dann enttäuscht werden kann. Langfristig werden Regulierungen, die bestanden, werden abgebaut. Wir haben eine Welle von Deregulierungen in verschiedenen Märkten gesehen. In den Finanzmärkten haben wir das noch gar nicht mal, würde ich behaupten, so gesehen, dass wir eine Welle von Deregulierung gesehen haben, sondern es haben sich neue Finanzformen, Finanzierungsformen herausgebildet, die nicht reguliert wurden, weil man eben gesagt bekam, lasst die Märkte so. Das wird am besten, wenn es unreguliert vonstatten geht. Das hat sich wieder als sehr falsch herausgestellt. Minsky zeigt dann auf, dass sich so Zyklen, wir haben ja auch vorher schon Finanzzyklen erlebt, das ist ja nicht die erste Krise seit 1930, auch nicht die erste Finanzkrise seit 1930, Ende der 80er oder der zweiten Hälfte der 80er Jahre haben wir so eine Finanzkrise schon mal erlebt, dann nach der New Economy Bubble Ende der 90er Jahre, also wir haben schon Vorboten erlebt, aber die Reaktion darauf war nicht einzuhalten zu sagen, oh, wir müssen vielleicht regulieren, das wird instabiler, sondern die Reaktion war eigentlich eher immer darauf zu sagen, die Märkte sind zu sehr reguliert, wir müssen noch befreien. So, und dann kam, der Ausgangspunkt der Krise ist dann letztendlich relativ leicht zu lokalisieren in den amerikanischen Immobilienmärkten, wo wohl neben, also ja, relativ viel Naivität, aber auch ein bisschen krimineller Energie von Mitarbeitern, von Ratingagenturen und so weiter drin steckte, die da einfach wirklich falsche, also nicht nachvollziehbare, vermutlich falsche, möglicherweise sogar willentlich falsche Aussagen gemacht haben. Und das hat dann dazu geführt, dass da Kreditpapiere entstanden sind, die so eigentlich nie bei einer normalen Draufsicht, Risikoeinschätzung hätten entstehen dürfen.
Mhm. Aber Stichwort Immobilienmärkte, da will ich kurz einhaken und möchte Sie nochmal ins Spiel bringen, Herr Nützenadel. Immobilien ist ein Wert, etwas Beständiges. Menschen in Amerika, in Spanien, in Irland haben davon geträumt, dass sie mithilfe ihres Besitzes, ihres Hauses mal reicher werden, dass sie so ihren Reichtum mehren können. Und die Politik hat das ganz aktiv unterstützt, hat auch Banken sogar angewiesen, beziehungsweise das unterstützt, dass mehr Geld verliehen wurde, als gesund war. Ist das ein
Ja, ganz das ist eindeutig eine der Ursachen. Und es ist nicht nur ein Versagen der Märkte, das wir hier haben, sondern es ist auch ein Versagen der Politik. Denn in der Tat hat es massive Unterstützung gegeben, und zwar nicht nur in den USA, sondern eben gerade auch in Großbritannien, in Irland, in Spanien, das haben Sie angesprochen, sozusagen auf Schuldenbasis, ohne solide Finanzierung, Immobilien zu erwerben und die Wertentwicklung eigentlich überhaupt nicht in den Blick zu nehmen. Sozusagen das Verhältnis von Schuldenaufnahme, privater Schuldenaufnahme und langfristiger Immobilienentwicklung war überhaupt nicht gegeben. Und die Kalkulationen waren alle falsch. Und man muss sich schon fragen, welche falschen Annahmen hier getroffen wurden und mit welchem irrgeleiteten Vertrauen Millionen von Menschen, Millionen von kleinen Haushalten, und das ist ja das Schlimme an der Sache, es sind ja Millionen von Haushalten, die nie wieder aus dieser privaten Verschuldung herauskommen. Die Staatsschuldenkrise ist immer nur eine Sache, die wir betrachten. Diese massiven privaten Insolvenzen, die wir in diesen Ländern haben, die langfristig die Leute ins Verderben führen, die nehmen wir ja häufig gar nicht so wahr. Und die sind sozusagen so verheerend, dass wir hier im Grunde schon von einem massiven Versagen sprechen müssen, und das muss auch untersucht werden. Ich finde, es hat überhaupt keine Folgen gehabt, auch in der Diskussion, wie wir in Zukunft mit solchen Entwicklungen umgehen.
Mhm. Herr Holt-Friedrich, Sie wollten...
Ich muss Sie in einem Punkt korrigieren. Es ist nicht so, dass die Leute, die dann von den Banken aus den Häusern wieder rausgetrieben wurden, langfristig verschuldet waren. Das ist der Unterschied zwischen dem deutschen Immobilienmarkt und den deutschen Immobilienkrediten und den amerikanischen. In Amerika gehen Sie nicht persönlich haftend in einen Immobilienkredit.
Aber in Spanien
schon. Aber in Spanien und in Irland auch.
Ja, ja, das mag sein, aber nicht in den USA. Also wir sprachen ja über den Fall USA. Da konnten die Leute, wenn sie 2-3 Jahre da gewohnt hatten und wurden arbeitslos oder konnten nicht mehr die Raten bezahlen, oder die Raten stiegen dann ja, das war ja auch so geplant, dann schickten sie die Hausschlüssel an die Bank zurück und damit waren sie aus allem raus. Das waren die Jingle Bell Letters, mit denen die Schlüssel dann in der Bank ankamen und die Bank konnte sehen, was sie mit der Immobilie macht. Die ist dann versteigert worden oder was auch immer. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass diese Entwicklung in den USA mit der leichtfertigen Kreditvergabe, da stimmen wir überein, der Auslöser war. Der Auslöser der Finanzkrise und damit auch der großen Weltwirtschaftskrise war nicht die Staatsverschuldung. In keiner Weise. Die war vielleicht eine Folge, weil dann die Konjunktur einbrach, die Defizite wuchsen und so weiter. Und die Bankenrettung musste gemacht werden. In Deutschland ist der Sprung in der Staatsschuldenquote, der nach 2008 eingetreten ist, zum überwiegenden Teil auf die Bankenrettung zurückzuführen, weil die Schulden der Banken auf die Staatskasse übernommen wurden und nicht auf eine unsolide Finanzpolitik. Es sei denn, man wolle sagen, dass die Bankenrettung unsolide war. Aber das kann man ja nun auch nicht sagen, nicht? Denn ein anderes Verhalten hätte ganz katastrophale Folgen gehabt.
Für Sie wollten.
Ja, ich würde gerne noch mal das Stichwort Leichtfertigkeit unterstreichen. In der Leichtfertigkeit liegt auch eine gewisse Erfahrungsresistenz zugrunde. Ich meine, ich bin noch ein Flüchtling und war selbstverständlich, wenn man versuchte, sich in die Immobilie zu erwerben, dass man einen Gutteil in Bausparverträge investiert über lange Zeit, einen Gutteil in einen Bankenkredit und einen Gutteil in ein Eigenkapital. Dass man das aber mit verschiedenen Raten kann man da hin und her schieben, überhaupt nicht mehr im Blick hat, ist doch eine Leichtfertigkeit, wo man den Kopf schütteln muss. Und die Leichtfertigkeit betrifft dann viele Seiten. Das betrifft die Banken, das betrifft, soweit die USA ja ganz wesentlich ist, die US-Notenbank und deren Führung. Und es betrifft dann aber auch ein bisschen das Publikum. Wir sollen die armen Individuen ja nicht immer zu verantwortungslosen Personen erklären. Und es geht dann weiter in den Journalismus. Und ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen. In den 80er Jahren war ich in der Schweiz. Und in der Schweiz gab es damals schon eine Immobilienkrise. Weil üblicherweise wurden damals 60-80% eines Hauswertes belehnt. Und das ging dann bis 100-120%. Und plötzlich brach das zusammen. Da gingen eben einige Banken, wie die Thuner Bank und eine Freiburger Hypothekbank, gingen bankrott. Die Berner Bank musste mit Milliarden Geldern vom Steuerzahler bezahlt werden. Und was mich überrascht ist, dass ich weder in der europäischen noch in der amerikanischen Debatte irgendeinen Hinweis auf diese Erfahrung gesehen habe. Und wenn, vielleicht in irgendeiner kleinen Fußnote. Das finde ich die Leichtfertigkeit. Man ist nicht bereit, fremde Erfahrungen zu übernehmen und dann darf man sich ein bisschen nicht wundern. Und da meine ich neben den Fachleuten, den Wissenschaftlern, die, wie ein Philosoph mal gesagt hat, einem Modellplatonismus nacheifern, nämlich eigentlich nur Modelle entwickeln, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben und über die man sich nicht wundert, wenn sie die Wirklichkeit nicht verstehen. Aber neben den Wissenschaftlern betrifft es auch, ich sage es noch einmal, die Journalisten und die Politikberater, die volkswirtschaftliche Hintergründe haben. Spätestens die müssten auch erstens die Erfahrung haben, auf die ich hingewiesen habe, und zweitens wissen, dass man mit mathematischen Modellen nicht die Welt erklären kann.
Also wir sitzen alle in einem Boot und wir sind alle in die gleiche Richtung gerudert, die Journalisten mit einbezogen. Ich möchte noch einen Punkt vorausstellen, was an den Immobilien aufgehängt ist. Sie sprechen von Leichtfertigkeit. Es gab trotz allem einen guten, würde ich es jetzt mal nennen, Hintergedanken, nämlich der Gedanke war, dass viel mehr Menschen Vermögen aufbauen können. Das war ein großer Gedanke, zum Beispiel in Amerika oder auch in Irland. Das sind Länder, die sehr viel Armut, also nicht Amerika, aber Irland, die sehr viel Armut durchgemacht haben, die irgendwann diesen Aufschwung gemacht haben. Spanien, die nach ihren großen Krisen wieder leben konnten, viel stärker wuchsen als die Deutschen. Deutschland war der kranke Mann und die Spanier waren plötzlich wohlhabend oder zumindest die Wirtschaft wuchs dort. Ist das nicht auch was Positives?
Ja, aber man muss es doch sozusagen mit dem richtigen Maß machen. Wie die Griechen sagten, mit den Agan nicht zum Übermaß. Natürlich sollte man kurzfristig, mittelfristig und langfristig den Menschen helfen, ein Vermögen aufzubauen und auch in ihren eigenen vier Wänden und nicht nur in Fremden zu wohnen. Aber man muss den entsprechenden Rhythmus dafür rechnen. Wir können doch genauso wenig sagen, wir können in 5 Jahren Wissenschaftler werden, sondern müssen wir ein Abitur machen, dann müssen wir ein langes Studium machen und noch weitere Dinge. So muss man diesen Dingen auch eine gewisse Zeitperspektive einbringen. Und wenn man so will, um etwas moralisches Wort einzubringen, dahinter steckt eine Gier, die Erfahrung, die ja alle hatten, diese Erfahrung zu überspringen suchten. Und das muss man dann schon allen Beteiligten vorwerfen.
Ja, und da hat es auch gefehlt an Ratsuche bei Wirtschaftshistorikern. Es gibt ja in der Geschichte genug Beispiele, wo sowas wie in der Schweiz schon passiert ist oder in der Weltwirtschaftskrise. Und wenn Sie sagen, die Deregulierung war ein wesentlicher Faktor, dann kann ich das nur unterstreichen und ergänzen, dass das Gebilde an Regulierung, was unmittelbar nach der großen Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren in den USA, bei uns mit dem Kreditwesengesetz und so weiter, aufgebaut war, dann seit den 70er Jahren peu à peu demontiert worden ist. Ob das nun Bankenfusionen sind, ob das nun der Glass-Steagall Act ist, der ein zentraler Punkt war in den USA. Die Aufsicht ist dann dezentralisiert worden an die Banken selber. Die mussten nur noch ein Modell der Regulierungsbehörde präsentieren und nicht mehr die Einzelfälle und so weiter. Man hat es systematisch abgebaut. Die Vorkehr gegen eine erneute große Weltwirtschaftskrise. Und da kann man sich nicht wundern, wenn die dann irgendwann wieder eintritt.
Also doch nicht mehr Freiheit, sondern mehr Regeln.
Es ist zu weit getrieben worden.
Oder andere Regeln. Ich würde nicht sagen, dass es Deregulierung der Finanzmärkte war, nochmal, sondern eher mangelnde Regulierung. Mhm. Und Ausgangspunkt, ich weiß nicht, ob wir da jetzt zu sehr das vertiefen sollten, aber mir scheint der Ausgangspunkt nicht so sehr eine Leichtfertigkeit oder vielleicht ein in etwas hineintapfen gewesen zu sein, sondern wir haben institutionelle Anreize gehabt. Stichwort Boni-Systeme für Manager von Banken, die mussten Kredite raushauen, sag ich jetzt mal.
Ja, die Leichtfertigkeit, die ich meine, ist halt auch, dass man diese Anreize geschaffen hat. Meine, dahinter steckt sozusagen eine Wetterleitfertigkeit. Ja, ich meine, so ist es doch.
Kann ich mich vielleicht darauf einlassen. Aber ja, das, was ich meine, ist, wie gesagt, man hat damit Anreize gesetzt, Kredite an Menschen zu vergeben. Ich halte das für vollkommen normal und überhaupt nicht verwerflich, dass Politik versucht, Vermögensbildung, also Immobilienbesitz zum Beispiel, auch in Händen von Menschen oder Haushalten zu fördern, die nicht über so hohes Einkommen verfügen. Aber Kredite und damit einen Hauskauf zu belasten, an Menschen zu vergeben, die keinerlei Einkommen hatten.
Das keine Sicherheit, so weit ging es ja. Ne?
Ja, die Sicherheit war dann eben das Haus, das ist ja, ja. Der Punkt. Und das Wetten darauf, dass der Preis des Hauses steigen wird. Aber die keinerlei Sicherheit haben und damit keine Chance haben, den Kredit irgendwann mal, außer über den Verkauf des Hauses am Ende, zurückzahlen zu können. Das ist so eine Form von Finanzierung, die dieser Hyman Minsky Ponzi-Finanzierung nennt, nach einem italienischen Hütchenspieler sozusagen. Und das macht eigentlich kein Banker, der im Zweifelsfall am Ende dafür haften muss, für das, was er macht. Und diese Haftung ist eben untergraben worden über sogenannte strukturierte Verbriefungen, also über Pakete von Kreditpapieren, deren Risiko niemand einschätzen konnte. Ja, auch wenn man noch so guter Finanzmathematiker vielleicht war, niemand einschätzen konnte. Gleichwohl sind diese Pakete mit einem Stempel von Ratingagenturen versehen als relativ unbedenklich verkauft worden. So, und wenn ich so ein Szenario, so einen institutionellen Anreiz habe, dann funktioniert das eben. Also das heißt, es funktioniert am Ende nicht, weil irgendwann die Immobilienpreise natürlich wieder fallen werden, also diese Blase platzt und dann das ganze Hütchenspiel zusammenbricht sozusagen.
Naja,
würde ich nicht sagen als eine Leichtfertigkeit, sondern da steckt schon auf der einen Seite diese Anreizstruktur, auf der anderen Seite aber auch ein gewisses Maß an krimineller Energie bei denen dabei, die trotzdem Attestate vergeben haben, wo sie genau wussten, das kann ich eigentlich mit gutem Gewissen nicht tun.
Aber die Regierung, unsere Regierung, hat auch einen Fehler gemacht, hat nämlich den Banken erlaubt, diese AAA bewerteten Papiere in das Portfolio zu übernehmen, ohne Eigenkapital hinterlegen zu müssen. Das heißt, die Banken, die haben sich ja immer mehr auf andere Instanzen verlassen und die Regierung hat es erlaubt. Statt dass man den Banken die Pflicht auferlegt, jedes Kreditengagement selbst zu prüfen. Das ist ja völlig weggefallen.
Ich möchte noch einen Akteur mit einbeziehen, den wir noch gar nicht genannt haben, die Notenbanken der wichtigsten Länder dieser Welt, die amerikanische Notenbank, die Europäische Zentralbank, die jetzt sozusagen dafür verantwortlich sind, dass das nicht alles zusammengebrochen ist. Aber waren sie nicht damals und immer noch einer der Verursacher der Krisen, Mitverursacher, niedrige Zinsen als Stichwort? Herr Nazionali?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich würde die Rolle der Notenbanken bei der Entstehung der Krise nicht so hoch bewerten oder jedenfalls das Versagen im Rahmen des, sozusagen der politischen Möglichkeiten nicht so hoch ansetzen, wie das häufig getan wird, sondern ich habe eigentlich den Eindruck, dass die Notenbanken im Wesentlichen nicht vielleicht, was die amerikanische Notenbank anbetrifft, da würde ich das vielleicht nochmal anders einschätzen, aber wenn wir Europa anschauen, die EZB anschauen, würde ich nicht sagen, dass das sozusagen eine Politik des leichten Geldes war, die nun die Krise ursächlich mit verursacht hat. In den USA war es vielleicht anders, aber auch hier würde ich sagen, hat das den Prozess vielleicht unterstützt, aber ob es tatsächlich ausschlaggebend war für die Entstehung der Krise, würde ich eher nicht sagen.
Ich meine, als Zeitungsleser bin ich da etwas skeptisch. Ich habe später gedacht, der Greenspan hat Glück gehabt, dass er zurückgetreten ist und sein Buch geschrieben hat, bevor die wirkliche Krise losgegangen ist. Er wäre nicht so sehr gelobt worden für seine Politik des billigen Geldes und für seine Politik, die doch mitgeholfen hat, ich weiß nicht in welcher sanften Weise, im Sinne der vorhin genannten auch Psychologie, der Moderation vielleicht, indem er den entsprechenden Firmen doch angeraten hat, seid doch etwas großzügiger mit eurer Geldvergabe. Der ist doch selber Politiker. Der Chef einer US-Notenbank ist in einem ganz hohen Maße Politiker und zugleich wieder unabhängig vom Kongress und den anderen US-Parlamenten. Ich hatte im Nachhinein den Eindruck, und auch vorher schon ein bisschen, er hat das gemacht, was Herr Heise jetzt etwas in Frage gestellt, auf leichtfertige Weise Anreizstrukturen geschaffen, deren Katastrophe wir kennen.
Ja.
Sie möchten noch was sagen. Mhm.
Dem würde ich widersprechen. Also ich denke, ich würde die US-Notenbank oder die Notenbanken eigentlich weltweit jetzt in der gegenwärtigen Situation sowieso, aber auch was den Auslöser der Krise angeht, aus der Verantwortung weitgehend entlassen. Allein deshalb, weil die Zentralbanken relativ klare Aufgabenstellung haben. Die Aufgabenstellung ist Stabilisierung des Preisniveaus. Preisniveau ist definiert als erstmal Konsumgüter, also dieser Warenkorb. Mhm. Darüber hinaus untergeordnet haben sie dann noch die Aufgabe, wenn dieses Ziel nicht gefährdet ist, die Konjunktur zu fördern. Ja, das Ganze muss man vielleicht nochmal dran denken, 2001 nach der Terrorattacke auf das World Trade Center und den relativ, also ansatzweise auch damit verbunden, aber ansonsten eher zufällig zeitgleichen Abschwung der Konjunkturen. Darauf hat die US-Notenbank eigentlich ziemlich regelgebunden, regelgestützt reagiert. Gut, einige sagen vielleicht, sie hat die Regel ein bisschen unterschritten, sozusagen noch einen stärkeren Push gegeben. Andere sagen, das ist genau gut so, dass sie das gemacht hat. Die europäischen, die EZB war da eher etwas zu restriktiv, wie auch immer. Sie hat ihre Ziele verfolgt. Ein weiteres Ziel auch noch, eine Asset Price oder also eine Vermögenspreis Kontrolle zu haben, ist A, erstmal nicht ihr Ziel und B, gibt es da so eine Regel nach einem holländischen Finanzwissenschaftler oder Ökonomen benannt, die nennt sich Tinbergen-Regel und die ist durchaus sinnvoll, würde ich meinen. Die sagt, man muss einer Institution mindestens so viele Instrumente an die Hand geben, wie sie unabhängige Ziele zu verfolgen hat. Ja, die Zentralbank hat im Wesentlichen sozusagen zur Feinsteuerung nur ein Instrument, das ist die Zinspolitik. Also kann sie im Wesentlichen auch nur ein unabhängiges Ziel haben. Wenn man ihr jetzt weitere Ziele gibt, wie gesagt, die Konjunktursteuerung ist ja schon, ist schon ein zweites, vermutlich unabhängiges Ziel, da wird sie schon ansatzweise überfordert. Mhm. Aber noch ein drittes, das geht einfach nicht. Aber da müssen wir ihr mehr Instrumente an die Hand geben.
Genau,
ich sage, sie hat sich da relativ normal verhalten, so wie wir das von ihr erhofft haben, Preisstabilität sichern und Inflationsgefahren nicht auslösen, aber gleichzeitig auch noch die Konjunktur unterstützen. Mhm.
Das wollen wir. Aber ein Instrument ist doch das Wort. Und es kommt nicht nur darauf an, ob jetzt eine Zinssenkung oder eine Zinssteigerung stattfindet, sondern immer diese weisen Worte, die vor oder nachher gesagt werden, die entschlüsselt werden, die mehrdeutig sind. Und in der Hinsicht glaube ich nicht, dass Greenspan so vollständig entlastet werden kann, wie das manche Ökonomen, aber auch andere eben auch bezweifeln.
Er hat ja selber zugegeben, dass er Fehler gemacht hat.
Genau.
Ja.
Die Rolle der Notenbanken wird jetzt gerade neu diskutiert. Janet Yellen und Mario Draghi haben beide sozusagen in ihrem Sinne gesprochen, mehr geht nicht. Wir sind vor allem für die Preisstabilität zuständig. Die Bank der Zentralbanken, die BEZ, sagt gerade, das stimmt nicht. Die Notenbanken müssen mehr Verantwortung übernehmen, müssen sich auch Kredite anschauen und nicht nur die Preise. Und von da ausgehend möchte ich jetzt auf Kredite und entsprechend auf Schulden und Verschuldung kommen. Ich möchte zu bedenken geben, dass wir eine Staatsverschuldung aller 18 Euro-Staaten jetzt im Jahr 2014 von genau 9.440 Milliarden Euro haben oder fast 10 Billionen Euro umgerechnet. Das ist eine 1 mit 13 Nullen. Das ist 30% mehr als 2007. Die Schuldenquote von Privaten und Staaten in entwickelten Ländern liegt bei 275%. Also das Schuldenberg ist so hoch wie noch nie. Schulden sind das Hauptproblem.
Die Summe, die Sie am Anfang nannten, betrifft das nur die jeweiligen Staatsschulden?
Oder das waren nur die Staatsschulden.
Aber also nicht die, zum das Beispiel waren, das die Länder- und die Kommunenschulden?
Doch, das sind die öffentlichen Schulden. Die sind mit.
Die werden ja oft nicht mitgerechnet.
Ja, die sind aber okay, in dem Fall gut, mit. Ja, ja. Genau, aber keine privaten Schulden.
Ja, das ist klar. Ja.
Der ehemalige Vorsitzende der britischen Finanzaufsicht, der Turner, hat von einer Debt Addiction gesprochen, von einer Abhängigkeit von Schulden. Also, dass wir quasi ja, wie ein Süchtiger von Schulden abhängig sind. Stimmt das?
Also, man muss, wenn man das Wort Schulden gebraucht, die Kehrseite mit ins Blickfeld nehmen, das ist das Geldvermögen. Ohne Schulden gibt es kein Geldvermögen. Das heißt also, wenn Sie Ihre Sparbücher haben oder die Bausparverträge oder irgendwo investiert sind, dann ist die Rückseite dieser Medaille, sind die Schulden. So, und es gibt Leute, es gibt private Haushalte, die können sich verschulden, tun das in der Regel für Immobilien oder auch Konsumentenkredite. Es gibt Unternehmen, die früher den Großteil des Ersparnisaufkommens absorbiert haben. Das können sie heute nicht mehr, weil in einem Ausmaß weltweit Ersparnisse anfallen, dass die unternehmerische Wirtschaft das nicht absorbieren kann. Dann muss es also andere geben, die da einspringen. Und deswegen ist schon seit den 20er Jahren in Amerika der Konsumentenkredit gefördert worden. Und diejenigen, die den größten Zuwachs an Schulden hatten, das war der Finanzsektor. Da ist die Verschuldung seit den 90er Jahren geradezu explodiert. Und die Schulden des Finanzsektors sind ihre Lebensversicherung oder ihre Einlagen bei Banken. Und das ist geradezu explodiert. Und dem stehen auf der Aktivseite häufig nicht sehr solide Anlagen gegenüber. Da liegt ein Riesenproblem. Und deswegen musste ein Teil der Verschuldung des Finanzsektors auf die Staatskasse übernommen werden, um die Banken davor zu bewahren, dass sie pleite gehen.
Gibt es einen Konsens, dass Schulden per se also nicht schlecht sind?
Ja, also nein.
Das ist okay.
Ja, der Nicht-Ökonom.
Ab wann wird es denn schlecht? Gibt es darüber?
Das ist eine andere Frage, aber ich lebe seit einer Zeit im Bundesland Baden-Württemberg und das Modell wird ja inzwischen bis in die Politik getragen, der sogenannten schwäbischen Hausfrau. Man macht nicht automatisch, zunächst spart man. Und dann macht man eventuell eine Ergänzung dessen, was man gespart hat, was ich vorhin angedeutet habe, macht man noch Schulden. Wenn man einen Gutteil Eigenkapital hat, was man heute auch von den Banken verlangt, und auf Grundlage des Eigenkapitals, des damit auch nachweisbaren Vertrauens bei Banken, das ist jemand, der hat seit ein paar Jahren dafür gespart und von dem kann man erwarten, dank seines Berufes, dass er noch weiterhin sparsam lebt. Auf dieser Basis können es dann auch Schulden kommen, aber eher in zweiter Hinsicht und nicht in erster. Jetzt spreche ich primär von Privaten. Mhm. Was Sie gerade genannt haben, in Unternehmern ist natürlich was ganz anderes. Da würde ich vorsichtiger sein, dass sozusagen Unternehmer, wenn sie große Ideen haben und die sich auch als tragfähig erweisen, dann sollten sie durchaus auch Schulden machen, aber auch wieder im Rahmen ihres gewissen Eigenkapitals. Ich wohne ja in Baden-Württemberg, wie Sie inzwischen wissen. Und da gibt es ja die vielen mittelständischen Unternehmer. Gibt es, glaube ich, proportional am meisten in Deutschland. Und da kenne ich sozusagen zwei Typen. Ich versuche als Philosoph auch Erfahrung zu sammeln. Die eine sagt, wir machen überhaupt keine Schulden. Wir führen so gut unsere Geschäfte, dass wir uns ausweiten können und immer mit dem eigenen Kapital oder mit minimalen Schulden uns vergrößern können. Und die andere Seite macht dann eben ein höheres Maß Schulden. Und jetzt in der Beobachtung ist der erste der bessere Unternehmer. Und zwar die Beobachtung dessen, was Erfolg rauskommt, der zweite besteht in Gefahr, sogar insolvent zu gehen. Also ich bleibe dabei, Schulden gehören zu unserem Wirtschaftssystem, meinetwegen, aber erst an zweiter Stelle und nicht an erster.
Herr Nützenadel, ich glaube, er war,
also, sorry. Es ist natürlich empirisch immer schwierig zu fassen, aber es ist sicher so, dass wenn wir ein Wirtschaftssystem hätten ohne Schulden, dass wir ein sehr viel geringeres Wohlstandsniveau hätten. Also ich glaube, dass sozusagen die Dynamik des Wirtschaftssystems ein gewisses Maß an Schuldenmachen einfach voraussetzt. Und das betrifft, glaube ich, nicht nur die Unternehmen, sondern das betrifft auch den Staat und es betrifft auch die privaten Haushalte. Und ich möchte auch nochmal hinzufügen, es ist ja nicht nur die Frage, was ist sozusagen das absolute Schuldenniveau, sondern es gibt Schulden, die solide sozusagen verankert sind, die man auch sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung nicht behindern, und es gibt Schulden, die problematisch werden. Das ist auch eine Frage der Höhe und ist vor allen Dingen die Frage, was macht man mit dem Geld, das man aufgenommen hat. Sie können ja Geld aufnehmen und es für Investitionen verwenden, dann hat es sicher einen großen volkswirtschaftlichen Nutzen haben. Wenn Sie es aber nur für Konsum ausgeben, dann sind die Effekte vielleicht wieder andere. Also ich glaube, die Debatte, die sozusagen sich nur mit Defizitquoten zufrieden gibt und sagt, naja, wo stehen wir gerade, EU 90% der öffentlichen Schuldenquote und so weiter, die ist doch sehr stark verkürzt. Und ich möchte noch ein zweites Argument hinzufügen. Historisch betrachtet hat es immer Schulden gegeben. Die Staatsschulden waren zum Teil im 19. Jahrhundert in der Industrialisierung höher, als sie heute waren. Wenn Sie gerade mal die sozusagen Problemländer Europas, also Südeuropa und so weiter anschauen, haben Sie zum Teil höhere Schuldenquoten im 19. Jahrhundert gehabt als heute. Insofern sind Schulden gar nichts sozusagen historisch betrachtet Neues und sie sind, man muss sie sozusagen einordnen. Ja? Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie sie wirken, wie sie finanziert werden und für was das Geld eingesetzt wird.
Da kann ich was ergänzen. Die Staatsschuldenquote, die bei uns ja so um die 80% im Augenblick liegt, wird immer als die problematische Größe angesehen. Dabei wird überhaupt nicht genau das, was Sie gesagt haben, berücksichtigt, was denn mit dieser Kreditaufnahme gemacht worden ist. Also wofür der Staat Kredite aufgenommen hat. Und er hat bei uns, abgesehen jetzt von der Bankenrettung, die notwendig war, in zu großem Umfang vor der Finanzkrise Kredite aufgenommen, um den allgemeinen Haushalt zu finanzieren, um Sozialausgaben mitzufinanzieren und so weiter. Das kann man ja schlecht auseinanderhalten. Jedenfalls nicht für Vermögensbildung, staatliche Vermögensbildung. Und da gibt es Zahlen, die von der Bundesbank herausgegeben werden. Da werden die staatlichen Vermögenswerte, die man dann grob schätzen kann, gegenübergestellt der Staatsverschuldung. Und was wir dort feststellen für die Bundesrepublik ist, dass der Nettovermögensbestand, also die Vermögenswerte, die der Staatsebene gehören, abzüglich der Schulden der Staatsebene, dass der seit Anfang der 90er Jahre von ungefähr knapp einer Billion auf null gefallen ist. Und das ist die eigentlich dramatische und gefährliche Entwicklung, die wir in Deutschland haben. Deswegen haben wir marode Straßen, marode Schulen überall. Es wird zu wenig investiert. Und für Investitionszwecke war es immer Konsens, dass man da auch mit Schulden arbeiten kann, auch im Staatssektor. Und da ist der Unterschied zu schwäbischen Hausbanken.
Ich möchte Sie gleich zu Wort kommen lassen, dann möchte ich auch das Thema Schuldenüberhang, ab wann werden Schulden dann doch gefährlich bzw. schädlich, und gute und schlechte Schulden möchten wir oder müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen. Herr Höfe.
Ja, aber ich würde das eigentlich ergänzen, den letzten Teil habe ich nicht vorher vorgesehen. Es wird eben nicht investiert in unsere Infrastruktur. Unsere Straßen sind ja ganz deplorabel. Jetzt brauchen wir sozusagen Sondergelder, obwohl die Steuereinnahmen sprudeln, ja. Obwohl die kommunalen Abgaben immer stärker werden, brauchen wir Sondergelder für die Straßen, für die Brücken, für die Eisenbahn. Ja. Die Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Bibliotheken der Städte werden immer weniger unterstützt, ja. Sportvereine auch gar nicht. Und da kann man nur den Kopf schütteln. In unserem Bundeshaushalt gehen ungefähr 40% in Arbeit und Soziales, 10% in die Schuldentilgung. Und da können wir Glück haben bei den derzeitigen Niedrigschulden. Wie wäre es, wenn der Zinssatz doppelt oder dreimal so hoch wäre? Dann hätten wir Arbeit und Soziales plus Schuldentilgung etwa 60-70%. Dann würden wir noch weniger investieren können. Dann werden wir noch mehr Steuern zahlen. Wobei man darüber ja nicht streiten muss, sondern die Frage, wohin gehen die Steuern? Und sie gehen nicht dorthin, wo wir gesagt haben, der Solidaritätszuschlag geht zum kleinen Teil in den Osten und nicht zum vollen Teil. Die Ökosteuer geht überhaupt nicht in die Straße und in die Eisenbahn. Und das muss ich sagen, um den Bogen wieder zum Vertrauen zu schlagen, das erschüttert doch das Vertrauen in die Politiker. Die haben gute PR-Leute, die fähig sind, eine Steuer, die eigentlich der Haushaltssanierung dient, Ökosteuer zu nennen. Eine Steuer, die eigentlich wiederum der Haushaltssanierung nennt, Solidaritätszuschlag zu nennen, was wir alle gerne machen. Aber es landet dort nicht. Richtig. Punkt. Mhm.
Aber kann man dann ruhigen Gewissens sagen, es ist gut, wenn in schlechten Zeiten, wie vor allen Dingen im Süden Europas, der Staat mehr Geld in die Hand nimmt, um Wachstum zu fördern? Kann man dem Staat vertrauen, wenn er mehr investiert? Wo geht das Geld hin? Was macht er damit?
Die Frage an mich.
Ah ja, ich an Sie gestellt, Entschuldigung.
Also A, bleibt uns, glaube ich, nichts anderes über, als da dem Staat zu vertrauen. Was sollen wir machen? Wir sollen erstmal noch mal festhalten, glaube ich, dass es eben ein Unterschied ist, dass der Staat oder eine Volkswirtschaft insgesamt eben keine schwäbische Hausfrau oder schwäbischer Hausmann Richtig. Ist. Also statt, wie das vielleicht der schwäbische Hausmann macht, nur so viel ausgeben, wie er einnimmt, sollte der Staat zumindest, das ist die sogenannte goldene Regel, durchaus sich für das, was er investiv verwendet, verschulden können. Mhm. Ja, wir haben jetzt eine Verfassungsregel eingebaut, die nicht mal mehr das zulässt. Also von daher glaube ich nicht sehr sinnvoll ist. Und die, wenn diese Verfassungsregel dann wirklich umgesetzt wird, wenn wir das Vertrauen in die Politiker da haben, dass sie das tun, werden wir in relativ langer Zeit vermutlich, aber trotzdem auf einen Schuldenstand von null langsam runter konvergieren. Wenn wir davon ausgehen, dass wir weiterhin Wirtschaftswachstum haben, uns aber nicht mehr verschulden können, dann wächst sozusagen eben unser, das, worauf unser konstanter Schuldenstand bewertet wird, wächst immer weiter. Also unsere Schuldenquote wird dann irgendwann so gegen null gehen. Null Verschuldung für einen Staat, ne, hat der Holtfeller hat ja vollkommen richtig gesagt, dem muss man ja auch die Vermögensseite gegenüberstellen. Mhm. Macht, glaube ich, keinen Sinn.
Mhm. Richtig.
So, aber die Investition von daher hat eben nicht braucht stattgefunden. Der Staat da ja,
bitte? Richtig. Die Investition hat aber in den letzten Jahren eben nicht stattgefunden.
Ja, das ist wahr. Er hat viel zu wenig stattgefunden.
Ja, aber auch wegen der Schuldenbremse im Grundgesetz.
Das ist ja relativ spät gekommen.
Ja, aus zwei Gründen. Investition hat deshalb nicht stattgefunden, weil das immer der einfachste Posten in einem Haushalt ist, den man kürzen kann, weil es da weniger soziale Widerstände offensichtlich gibt als bei anderen Posten. Die Grundlage der Problematik, glaube ich, ist dann aber eher daran zu sehen, dass eben die Einnahmen nicht mehr so gewachsen sind, wie sie hätten wachsen müssen, um die zusätzlichen. Wir haben eigentlich, der Staat muss eigentlich vermutlich mehr Aufgaben übernehmen als in den 50er, 60er Jahren. Wir haben alternde Gesellschaften, wir haben mittlerweile eben, wie gesagt, immer marodere Infrastrukturen und wir kommen offenbar in ein wirtschaftliches Fahrwasser, das eben mehr staatliche Interventionen, wenn es Bankenrettungsprogramme sind, erfordert, als das in der Vergangenheit. Also Vergangenheit meine ich jetzt so die relativ goldene Phase unserer Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. So, und mehr staatliche Bereitstellung von staatlichen, von öffentlichen Gütern, wie soziale, wie ökonomische Sicherheit, erfordert eigentlich mehr Einnahmen für den Staat. Wir haben gesehen, dass insgesamt die Steuereinnahmequote relativ konstant geblieben ist. Sie ist ja auch nicht gefallen, sie ist ja in jedem Fall nicht gestiegen, sondern sie ist konstant geblieben. Die Besteuerung von Einkommen ist allerdings deutlich zurückgegangen, vor allem natürlich von Unternehmenseinkommen sozusagen. Mhm. Die sehr regressive Mehrwertsteuer, die ist immer weiter erhöht worden. Also haben wir auch eine sehr unschöne Umschichtung sozusagen. Mhm. Aber das, glaube ich, ist eher das Problem. Wir haben nicht geschafft, mit den Anforderungen, die wir an den Staat stellen, und das ist eigentlich, glaube ich, auch eine ziemlich normale Entwicklung, dass mit ökonomischer Entwicklung auch eine stärkere Anforderung an die Bereitstellung öffentlicher Güter stattfindet, dem das auch die Einnahmeseite sozusagen zur Seite zu stellen.
Darf
da
ich noch
ist der Neoliberalismus schon so ein bisschen schuld, ein Klima geschaffen zu haben, das eben die Steuern immer mehr gesenkt hat, statt sie den Erfordernissen anzupassen. Es geht nicht darum, sie immer mehr zu erhöhen, das will auch keiner, einfach den Erfordernissen anpassen.
Mhm. Nochmal zu, also ich stimme völlig zu, viele wissen nicht, dass das Wachstum der Staatsschulden in der Bundesrepublik in den goldenen Jahren, also sagen wir mal von 1950 bis Anfang der 70er Jahre, viel höher war als in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Viel höher. Aber die Staatsschuldenquote war konstant, weil natürlich der Nenner, das Bruttoinlandsprodukt, auch viel stärker wuchs. Da waren ja Wachstumsraten von 8-10% auf im Zähler und im Nenner. Und das bringt mich darauf, dass immer nur in Deutschland über den Zähler die Staatsschulden geredet wird. Und niemand redet darüber, dass jeder Quotient auch durch Veränderungen im Nenner beeinflusst werden kann. Sobald wir mehr Wachstum hätten, würde sich auch die ganze Problematik entschärfen. Und in England, nach den napoleonischen Kriegen, da lagen die bei knapp 300% des BIP an Staatsverschuldung, und ohne dass zurückgezahlt worden ist, ist das dann bis 1914 auf 30% gefallen, allein durch das Wirtschaftswachstum und nicht durch Inflation. In den USA hat Ähnliches nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden.
Ist es nicht genau die Diskussion, die gerade innerhalb Europas stattfindet, wo wir auch das Wort Schuldzuweisung mal verwenden müssen, nämlich der eine, der aufs Sparen pocht, also der vermeintlich Gute, der andere, der Verschwender, der vermeintlich Schlechte, der jetzt aber auch danach ruft, wir möchten auch wieder wachsen, um von unseren Schulden runterzukommen. Und die andere Seite sagt, nein, zuerst müsst ihr mal sparen und eure Schulden abbauen und dann könnt ihr wieder wachsen.
Ja, ja.
Was machen wir denn damit? Herr Nützenadel.
Naja, es gibt natürlich einen richtigen Appell, dass man sozusagen grundsätzlich dieses Schuldenproblem irgendwann wieder in den Griff kriegen muss und dass man sozusagen nicht alle Schleusen öffnen kann. Das muss man ja auch irgendwo politisch vermitteln. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation sind die Möglichkeit des Schuldenabbaus oder der Schuldenkonsolidierung in den südeuropäischen Ländern unglaublich gering. Die haben ganz andere Probleme. Die kommen sozusagen aus eigener Kraft nie aus dieser Verschuldung raus, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Volkswirtschaften wieder in Gang zu kriegen. Mhm. Und ich glaube, das ist sozusagen das Hauptproblem. Das heißt, sie brauchen in irgendeiner Art und Weise zumindest ein Moratorium, oder die brauchen sozusagen eine Situation, in der sie sozusagen die Entschuldung verschieben. Und historisch betrachtet hat es nie ein Zurückzahlen von Staatsschulden gegeben. Es ist historisch sehr, sehr selten, dass Staaten wirklich ihre Schulden zurückgezahlt haben, sondern es hat eigentlich in der Regel entweder Schuldenschnitte gegeben oder es hat über Inflation sozusagen indirekten Schuldenabbau gegeben oder es hat drittens durch das, was Herhold Frerich beschrieben haben, hat im Grunde durch ein volkswirtschaftliches Wachstum eine Relativierung der bestehenden Schulden gegeben. Das ist eigentlich das, was wir, das wollen wir nicht so akzeptieren, weil wir sozusagen das Gefühl haben, ich nehme einen Kredit auf, den bezahle ich auch sofort zurück. Die Staatsverschuldung funktioniert nach anderen Regeln, ja? Jedenfalls, wenn wir es historisch sehen. Und ich glaube, wir sollten die Situation, die wir gegenwärtig haben, vielleicht auch vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung etwas anders einordnen. Und dann müssen wir nochmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Ländern. In Südeuropa wird ja immer schnell in eine Schublade gesteckt. Die Situation in Italien und in Griechenland ist eine ganz andere als in Portugal oder in Spanien, wo die Staatsverschuldung was ganz Neues ist. Eine reine Folge sozusagen der Immobilien- und Wirtschaftskrise. Ja. Vorher waren die nämlich auf relativ niedrigem Schuldenniveau, während wir in Italien und in Griechenland eine sehr viel längere Tradition sozusagen der öffentlichen Verschuldung haben und auch ein Problem, dass diese Schulden überwiegend für Konsumzwecke, für Staatskonsum verwendet wurden. Die sind überwiegend ins Pensionssystem reingegangen und das ist natürlich ein strukturelles Problem, das diese Länder schon angehen müssen. Ja, die müssen schon etwas an ihrer Ausgabenstruktur verändern, um sozusagen wirtschaftlich wieder in eine solide Entwicklung zu kommen. Aber es ist nicht nur ein Problem sozusagen des absoluten Abbaus oder des schnellen Abbaus von öffentlichen Schulden.
Darf ich ganz kurz an Herrn Höffli die Frage richten, diese Schuldzuweisung innerhalb Europas, innerhalb der Eurozone vor allen Dingen, was bewirkt das? Wie gefährlich ist das?
Ich meine, das ist eine empirische Frage und insofern kann man da keine Antwort als Philosoph geben. Dazu muss man unterscheiden. Ich glaube, die Wirkungen in den verschiedenen Ländern sind unterschiedlich. Also wie die Wirkung in Griechenland ist, ist anders als in Italien. In Norditalien wiederum anders als in Süditalien. Die Norditaliener, höre ich von meinen eben schon zitierten mittelständischen Unternehmen, sind sozusagen auch wie die Schwaben. Die sind sehr fleißig, zuverlässig, machen auch nur Schulden im Rahmen dessen, wo sie was investieren können. Und sie stolpern selber über ihre süditalienischen Personen. Also man muss dann große Unterschiede machen. Dazu kommen Mentalitätsfragen, dazu kommen dann neben der Ausgabenveränderung dann auch Einnahmen. Es ist eben, wenn man schon das Schuld im weiteren Sinne nimmt, ein gewisses Ärgernis, wenn die griechischen Reeder, glaube ich, per Verfassung oder mindestens per Gesetz überhaupt keine Steuern zu zahlen haben, auf diese Weise auch zu den reichsten Reedern in Europa geworden ist. Also zunächst mal ein Konkurrenzverhältnis zu anderen. Und dann auch irgendwie ist das auch schwer zu vermitteln. Aber noch einmal, die Schuldfrage finde ich so komplex, dass ich da zögere, so eine einfache Antwort zu geben.
Wollen Sie direkt darauf...
Nur ganz kurz als Korrektur. Die private Schuldenquote in Italien ist niedriger als in Deutschland. Die sind viel solider, sie sind viel schwäbischer. Und zwar nicht alle Italiener als die Deutschen. Das ist nämlich das deutsche Selbstbild, dass wir sozusagen... sozusagen keine Schulden machen, dass Sie hier auch so ein bisschen pflegen.
Herr. Nein, das habe ich gar nicht gesagt.
Sie kommen ja auch aus Schwaben,
Ich habe gesagt, die Norditaliener ähneln den Schwaben in vieler Hinsicht. Ich habe nicht in Bezug auf die Schulden machen gesagt. Und die Norditaliener haben wieder in anderer Weise Schwierigkeiten mit den Süditalienern. Auch wieder nicht unter der Schuldenfrage, sondern es fällt unter die Mentalitäten.
Ja, aber zu der Mentalität. Es ist auffallend, dass Schulden in Deutschen denselben Stamm hat wie moralische Schuld. Das ist in keiner der anderen großen Sprachen so. Im Englischen ist das guilt für Schuld und debt für die finanziellen Schulden. Und das ist im Französischen auch unterschiedlich, im Spanischen, im Italienischen. Überall sind es andere Wortstämme. Und im Deutschen verbinden viele, also diese moralische Vorstellung, mit der Verschuldung. Und das ist ein Fehler. Die anderen Länder haben eine viel längere kaufmännische Tradition, lange bevor Deutschland sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Kredite sind in Italien entstanden, im Mittelalter und so weiter, sodass dort also diese Verknüpfung von moralischer Schuld und finanzieller Schuld schon in der Wortwahl gar nicht stattgefunden hat. Aber ich will noch ein Beispiel...
Ich vermute, in Skandinavien hat dieselbe sozusagen Wortzusammenhänge wie im Deutschen.
Das weiß ich nicht, habe ich nicht geprüft.
Und damit würde ich es auch wieder etwas relativieren. Gelegentlich gibt es etymologische Zusammenhänge und gelegentlich Unterschiede. Deshalb habe ich auch eben gezögert auf die Frage nach der Schuld. Das würde ich ungern eben in den Topf der Schulden reinwerfen, unabhängig, ob das etymologisch zusammenhängt oder nicht.
Ja, ja, aber die Skandinavier waren auch relativ spät entwickelt, wie wir. Ja. Und noch was, ein Wort zur schwäbischen Hausfrau.
An dem haben wir uns heute festgebissen. Also, ja, die muss jetzt für alles herhalten.
Da kann man etwas sehr schön verdeutlichen. Also die schwäbische Hausfrau kauft dann mit ihrer Familie ein Eigenheim, verschuldet sich dafür und hat auch entsprechend Eigenkapital, 20% oder was auch immer, eingebracht. Und dieser Kredit wird dann über die nächsten Jahrzehnte getilgt. Und daraus leiten unsere Politiker die Frage ab, wer tilgt denn unsere Staatsschuld? Ich habe das, um das mal parallel zu setzen, mir dann angesehen, wie das Volumen aller Immobilienkredite sich in Deutschland in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Das wächst und wächst und wächst, obwohl jeder, der einen Immobilienkredit hat, seinen natürlich tilgen muss. Aber diejenigen, die nachkommen, die später das Haus dann vielleicht kaufen, wenn es zum Verkauf steht, die zahlen ja auch viel mehr für das Haus, das ist ja im Wert gewachsen, und nehmen dann entsprechend mehr Kredite auf. Das Volumen wächst permanent, da wird das Gesamtvolumen nicht getilgt. Wenn das nicht so wäre, wäre es schlimm für unsere Wirtschaft.
Herr Heise, Sie wollten was anbringen, sonst hätte ich eine Frage an Sie gestellt, aber bitte.
Ich will da noch mal von loskommen. Eher der Verweis auf die unterschiedlichen Kulturen, die sich so gegenseitig nicht so richtig verstehen. Mhm. Aber auch die Frage nach der Schuld. Irgendwie deutet mir das doch darauf hin, dass da ein starkes Misstrauen in Europa herrscht. Mhm. Ja? Und dieses Misstrauen, glaube ich, ist eben gerade keine. Auch Ihre Frage, können wir den Regierungen dann in Europa eigentlich trauen? Ich glaube, so ein Misstrauen ist kein guter Berater für zumindest das Bauen von Regulierungen in der europäischen Architektur. Die hat zumindest dazu geführt, und das wird leider auch von der herrschenden Ökonomie unterstützt, so ein Misstrauen zu schüren, hat dazu geführt, dass wir jetzt eben eine sehr restriktive finanzpolitische Regulierung eingeführt haben. Die haben wir schon seit einiger Zeit, diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt. Viele behaupten, der sei ja noch gar nicht stabil oder noch gar nicht restriktiv genug. Da würde ich gegen behaupten, der hat ziemlich restriktiv gewirkt, aber er ist jetzt nochmal restriktiver ausgestaltet worden. Ich behaupte zumindest, dass man damit eben das nicht mehr machen kann, was man jetzt tun müsste, nämlich zum Beispiel weiter oder wieder investieren, jetzt auch eben wirklich antizyklisch staatliche Ausgaben tätigen. Das alles kann man in diesem Rahmen nicht mehr. Und das sozusagen auf Grundlage von Misstrauen, das ist, glaube ich, ein wirklich ganz schlechter Berater. Und letztendlich, als letztes Wort dazu vielleicht noch, glaube ich, kann man die Frage nach sozusagen die Höhe der Staatsverschuldung nur politökonomisch sozusagen entscheiden. Letztendlich entscheiden das die Demokratien, ja, die Wähler, die entscheiden, welche Regierung sie hinsetzen, mit welcher finanzpolitischen Ausrichtung sie rangeht. Ich meine, wir haben über 30 Jahre eine Regierung gehabt, die ziemlich restriktive Finanzpolitik betrieben hat. Ja, und wir konnten ihr da auch in dieser Sache, in dieser Hinsicht durchaus trauen, dass sie das macht. Also das ist politökonomisch zu entscheiden, nicht ökonomisch. Ja, da
ist müssen wir in Deutschland über unseren Schatten springen und genau diese andere antizyklisch den anderen zugestehen, dass sie jetzt mehr investieren dürfen, um endlich wieder wachsen zu können. Das Problem, würde ich jetzt mal anreißen, ist, oder Tatsache ist, dass die Politik ja einen ganz großen Rückhalt in der Bevölkerung hat, was dieses Programm Austerität, Sparen anbelangt. Wie vermittelt man das, dass es Zeiten gibt, wo man investieren muss, obwohl die Schuldenberge so hoch sind wie noch nie?
Ja, aber das Problem daran ist doch, glaube ich, dass es eben national rückgekoppelt ist. Wir müssten eigentlich eine europäische Wachstumsstrategie entwickeln.
Das meinte ich, genau vor dem Hintergrund.
Kein europäisch legitimierten, demokratisch legitimierten Akteur, der das machen kann. Mhm. Sondern das sind eben alles national legitimierte Akteure. Und in der Tat, in Deutschland scheint es dann eher den Wähler zu geben, der an die schwäbische Hausfrau denkt bei seiner Entscheidung, während das in anderen Ländern vielleicht anders gesehen wird. Ja, da sind wir in so einem Dilemma. Wir sind eigentlich eben mit unserer Währungs- und Wirtschafts-, aber insgesamt Integration in Europa so weit vorangeschritten, dass letztendlich solche Entscheidungen nicht mehr in einem nationalen Raum entschieden werden kann und dann eben so entschieden werden, dass der eine nationale Raum etwas entscheidet, was der andere nationale Raum so nicht nachvollziehen kann, aber er die Auswirkungen zu spüren bekommt. Und dann kommen diese Fragen nach Schuldzuweisungen. Also dann gucken die Griechen nach Deutschland und sagen, warum oktroyiert ihr uns eine derartige Sparpolitik?
Mhm. Ja, das ist das schon eine der Lösungen aus dieser Krise, dass wir viel mehr den Blick weiten müssen, dass wir das wirklich nicht mehr alleine machen können?
Ja, man kann es doch festmachen an einem Akteur, den wir noch gar nicht als Verschuldungssektor genannt haben, nämlich das Ausland. Das Ausland geht gegenüber der Bundesrepublik in einem enormen Ausmaß in die Verschuldung, weil wir extrem hohe Exportüberschüsse, Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaften. Und es wird ja von Brüssel auch gefordert.
Vielleicht kann man das nochmal kurz erklären, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, den man nicht einfach so versteht, weil die Kritik daran an Deutschland, in Deutschland so angekommen ist, wieso will man uns die Exporte verbieten? Erklären Sie uns, was
Also wir sind, wir haben diese Überschüsse, weil wir sehr gut sind mit unseren Exporten auf den Weltmärkten. Das will auch niemand beschneiden. Aber wir importieren zu wenig und daraus entstehen Überschüsse. Und wir importieren auch aus den Krisenländern zu wenig. Wenn wir mehr importieren würden, dann würden wir den Krisenländern helfen, weil wir ihnen Absatzmärkte bieten. So, und die Sparpolitik in Deutschland, die steht dem entgegen. Jetzt ist es ein bisschen aufgelockert dadurch, dass jetzt auch Lohnerhöhungen stattfinden, sodass die Binnenkaufkraft gestärkt wird. Aber woran es vor allem fehlt zur Stärkung der Binnenkaufkraft, sind Investitionen. In Deutschland wird auch von der Privatwirtschaft viel zu wenig investiert. Und wenn die beiden, die Privatwirtschaft und der Staatssektor in Infrastruktur und so weiter, mehr investieren würden, dann wäre das ein, wie soll ich sagen, Kaufkraftprogramm für Europa. Darüber hinaus kann ich mir vorstellen, dass man europäische Projekte mal in Angriff nimmt. Zum Beispiel große Trassen für Schnellverkehr oder sonst was. Das wird ja alles noch national finanziert. Das könnte man ja auch europäisch finanzieren. Die Amerikaner haben das mit ihrem Interstate Highway System auch irgendwann so gemacht, dass der Bund die Kosten übernommen hat und nicht mehr nur die Einzelstaaten.
Ich habe noch gewisse Schwierigkeiten mit dem Wir, das Sie eingeführt haben. Wir exportieren zu viel.
Nein, wir importieren zu wenig.
Entschuldigung, wir haben zwei Dinge gesagt. Wir exportieren viel und wir importieren zu wenig. In beiden Fällen, wer ist denn dieses Wir? Ist ja nicht Deutschland, was exportiert oder importiert, sondern sind ausländische Leute, die deutsche Medizintechnik, die deutschen Autos und so etwas wollen. Und denen können wir noch nicht sagen, tut das nicht. Und umgekehrt die deutschen Konsumenten, wenn sie die ausländischen Produkte nicht wollen, können wir sie auch nicht zwingen. Also ich sehe, das Wir ist für mich ein Kollektiv, was als solches nicht existiert, weil in gewissem Maße an Konsumentensouveränität jedoch
verkleinert wird. Die Forderung oder das, was manchmal in der Öffentlichkeit gesagt wird, jetzt wollen sie uns auch noch unsere Exporte wegnehmen, das ist ja völlig falsch. Die will niemand wegnehmen. Es geht darum, die Kaufkraft in Deutschland zu erhöhen. In Griechenland hat das in einem zu großen Umfang stattgefunden. Deswegen sind die in der Krise. Bei uns hat es aber gar nicht stattgefunden bis zur Finanzkrise. Das war stagnierende Kaufkraft, stagnierende Löhne und so weiter. Und vor allem keine Investitionen, viel zu wenig Investitionen. Und es geht darum, durch mehr Ankurbelung der Wirtschaft über Investitionen dann auch mehr Importe ins Land zu ziehen. Niemand will die Exporte beschneiden.
Ich meine, das kann man ja auch nicht, wenn die Leute das wollen, dann müssen sie doch kaufen dürfen. Und wenn die Leute hier nicht wollen, ich meine, das nenne ich eben die Konsumentensouveränität. Sie die kann man indirekt durch Rahmenbedingungen ändern, da haben Sie recht.
Kaufkraft.
Ja, das ist eine der Rahmenbedingungen.
Ja.
Aber da müssen Sie auch bereit sein, dann eben, Sie können die Kaufkraft eventuell dann wiederum nur in die deutschen Produkte setzen. Das wäre ja wieder falsch. Also es bleibt der andere Gesichtspunkt bestehen. Ich will ja nicht das Grundsätzlich ändern, ich sage nur, dass wir unterstellt ein Kollektiv, was es in dieser Weise unter dem Stichwort der Konsumentensouveränität nicht gibt.
Aber festzuhalten ist, dass mehr Ausgleich auch für mehr Stabilität sorgt. Wenn der eine zu viel und der andere zu wenig ist, ist es sinnvoll, dass man sich ein bisschen mehr in der Mitte trifft. Ich möchte an der Stelle vielleicht ein bisschen jetzt oder am Ende noch kurz zu Lösungen kommen, zu möglichen? Oder was haben wir aus dem Ganzen gelernt? Wo müssen wir am dringendsten ansetzen, um A, aus der Krise rauszukommen und B, zukünftige zu vermeiden?
Ich sage Wachstum, Wachstum, Wachstum durch Investitionen, Investitionen, Investitionen.
Herr Heise.
Ja, also wir haben sicherlich gelernt, dass man in so ein Projekt wie eine Währungsunion nicht ohne Notfallmaßnahmen gehen darf. Ja, also der Europäische Stabilitätsmechanismus ist ja jetzt so eine Notfallmaßnahme oder Institution. Kann man sagen, okay, als die Währungsunion begann, gleich mit einer Notfallvorrichtung zu beginnen, das setzt nicht gerade Vertrauenssignale in diese Währung, deshalb hat man das nicht gemacht. Aber wenn man solche Projekte wie so eine Währungsunion beginnt, muss man schon auch Absicherungen für wirklich fürchterliche Eventualitäten sozusagen vorsehen. Das haben wir jetzt nachsorgend geschaffen. Ansonsten, das, was erzeugt werden muss, würde ich auch so sehen. Wir brauchen Wachstum,
unterstrichen, genau.
Wachstum in einigen Bereichen der Europäischen Union mehr oder der Währungsunion, genauer gesagt, sogar mehr als in anderen, also sicherlich eben in den Krisenbereichen mehr als in anderen. Und letztendlich einfach so als eine wirklich langfristige Perspektive. Ich glaube, historische Forschung hat gezeigt, dass eine Währungsunion ohne zumindest langfristig eine politische Union nicht funktioniert. Ja, eine politische Union ist eine notwendige, keine hinreichende, aber eine notwendige Voraussetzung dafür, dass sowas stabil ist. Und ich glaube, das hat sich in der jetzigen Krise gezeigt. Wir müssen am Ende wirklich zu einem politischen Überbau kommen, der ein bisschen dann auch an politischer Verantwortung auf die europäische Ebene demokratisch legitimiert überträgt. Da geht kein Weg dran vorbei.
Herr Nützenadel, würden Sie das Stichwort Banken, Bankenunion, Bankensicherheit auch als wichtig erachten? Oder was ist Ihr Schwerpunkt dabei?
Absolut. Ich würde sagen, intelligente Regulierung. Ich glaube, wir haben noch keine Modelle, die langfristig, dass die sozusagen Regulierung den Märkten nicht hinterherläuft. Ja? Wir haben sozusagen ja schon Formen sozusagen der Regulierung gehabt, aber die eigentliche Entwicklung sozusagen der Finanzmärkte hat sich daraus bewegt. Ja? Das ist genau das, was Herr Heise vorhin gesagt hat. Es sind im Grunde Finanzbereiche entstanden, die gar nicht erfasst wurden. Also ich glaube sozusagen eine vorherschauende Form der Regulierung im Bankenbereich, aber auch in anderen Bereichen ist, glaube ich, das, was fehlt. Und da muss die Politik noch neue Instrumente entwickeln. Das andere ist ganz sicher, dass wir sozusagen eine Währungsunion haben ohne eine europäische Finanzpolitik. Das ist einfach nicht denkbar. Das ist sozusagen eigentlich ein Konstruktionsfehler. Entweder man lässt die Notenbankpolitik und die Währungspolitik in den Händen der nationalen Regierung oder man macht eine gemeinsame Währungspolitik. Dann braucht man aber auch eine entsprechende gemeinsame Finanzpolitik. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig. Und es würde sozusagen auch ein bisschen die Situation der gegenseitigen Schuldzuweisung, die wir jetzt ja erleben haben, entspannen. Denn sie würde sagen, naja, wir müssen im Grunde da eine gemeinsame Linie finden. Und sie würde auch zum Beispiel die Italiener und die Griechen, die ja sich sozusagen entlasten, indem sie sagen, ja, ihr seid schuld, ihr macht uns die Auflagen, das ist ja eine ganz ungesunde Entwicklung, würde sie stärker mit in die Verantwortung bringen. Insofern, glaube ich, können wir ohne eine gemeinsame Entwicklung in dieser Richtung gar nicht.
Herr Höfe, können wir die schwäbische Hausfrau mit dem Sizilianer verheiraten?
Zunächst einmal will ich das Bild ja nicht übertreiben. Ich bin selber kein Schwabe und auch eine Frau auch nicht. Also insofern ist es ja nur ein Hinweis gewesen, warum ich mit einer bestimmten Art dann einen gewissen Widerspruch geben wollte. Natürlich können wir die beiden, aber immer die Frage, was wir von den Sizilianern, was wir von den Schwaben lernen. Sollen wir von den Schwaben lernen, Geiz ist geil, und von den Sizilianern deutsche Farniente, dann wird das wohl schwierig. Es sei denn, jeder lässt dem anderen seine eigene Lebensart. Und da komme ich auf das Strukturproblem an, was ja schon meine Vorredner genannt haben. Es war wohl falsch, dass man eine Währungsunion ohne gewisse politische Einheiten geschaffen hat. Das war auch damals versucht worden und es scheiterte. Und den Punkt will ich hervorheben. Wir können zwar sagen, um die Währungsunion jetzt zu stabilisieren, brauchen wir ein höheres Maß an politischer Union. Dann müssen wir uns aber die anderen Länder angucken. Sind die bereit, auf dieses Maß an nationaler Souveränität zu verzichten, was dafür notwendig ist? Und ich finde, das muss man zunächst mal sagen. Die Alternative lautet entweder ein relativ hohes Maß an Verzicht auf nationale Souveränität, dann können wir die Währungsunion mit all diesen Regulierungsvorschlägen und Investitionen weiterführen. Oder aber, ihr beharrt auf eurer nationalen Souveränität, und da spricht ja nicht nur was dagegen, auf jeden Fall andere Völker sehen das anders als wir, dann müsst ihr aber auch die Folgen tragen. beides zusammen, sozusagen das Fünferl und das Weckerl, wie es in der Schweiz heißt, das heißt, man will seine Semmel haben und dafür nichts bezahlen zu müssen, das geht nicht.
Ich glaube, wir schließen die Diskussion an dieser Stelle, weil wir auch noch Fragen hören wollen aus dem Publikum. Wir haben gelernt, dass es durchaus Wege aus der Krise geben kann, dass es lange Wege sind, dass wir überhaupt noch nicht aus der Krise draußen sind und auch nicht wissen, wann die nächste kommen kann. Also bestimmt was Positives, aber auch noch ganz viel Unsicherheit und Ungewissheit. Dankeschön.